Und das ist so, als wäre man in einer Art Wachtraum, aber als könne man auch nicht aus diesem Traum weglaufen. Ja? Und das ist so eine albtraumhafte Wirkung.
Es gibt zur damaligen Zeit eine große Begeisterung in der frühen Weimarer Republik für Horror allgemein, für das Fantastische.
Sondern Horrorfilm ist ikonisch. Der ist sozusagen eine ganz besondere Bildlichkeit.
Sie hören Der Salon, ein Podcast von Sandstein Kultur.
Guten Abend und herzlich willkommen zu unserer Live-Buchvorstellung Nosferatu – Phantome der Nacht. Mein Name ist Maike Griese-Storck vom Sandstein Verlag. Nosferatu ist ein deutscher Spielfilm aus dem Jahr 1922. Zum 100. Geburtstag dieses Stummfilms werden die Staatlichen Museen Berlin ab Dezember eine Sonderausstellung zeigen. Das Buch zur Ausstellung erscheint im Sandstein Verlag. Nosferatu gilt als erster Horrorfilm und prägte mit seiner visuellen Gestaltung das gesamte Genre. Ganz kurz zum Inhalt. Der Film erzählt, wie im Jahr 1938 die Pest in die fiktive Hafenstadt Wisborg kam. Der gruselige Graf Orlok möchte ein Haus in Wisborg kaufen. Er bekommt das halb verfallene Haus gegenüber von dem jungen Ehepaar Hutter angeboten. Auf seiner Reise nach Wisborg wird er von seinem zukünftigen Nachbarn, dem jungen Thomas Hutter, begleitet. Thomas freut sich auf die Reise. Seine Frau Ellen hingegen wird von dunklen Vorahnungen geplagt, die Thomas aber ignoriert. Der Graf hat eine hagere, kahlköpfige Gestalt mit großen Augenbrauen, großer Hakennase und unnatürlich spitzen Ohren. Schon nach der ersten Nacht auf der gemeinsamen Reise wacht Thomas mit Bissmalen am Hals auf, die er zunächst als Mückenstiche interpretiert. Seine Frau Ellen allerdings wacht in weiter Ferne schreiend auf und fleht zum Himmel. Als Thomas erkennt, dass der Graf ein Vampir ist und tagsüber in einem todesähnlichen Schlaf in einem Sarg liegt, flieht er und reist auf dem Landweg zurück nach Wisborg. Der Graf besteigt das Segelschiff Empusa und reist über das Meer nach Wisborg. Alle Besatzungsmitglieder sterben einer nach dem anderen an einer mysteriösen Krankheit. Die Empusa fährt wie ein Geisterschiff in den Hafen von Wisborg ein, wo die Hafenarbeiter nur noch den toten Kapitän auf dem Schiff finden. Im Logbuch lesen sie von der tödlichen Krankheit. Die Stadt ruft den Notstand aus, doch es ist zu spät. Die Pest breitet sich in Wisborg aus. Graf Orlok bezieht schließlich das öde Haus gegenüber der Hutters. Ellen liest im Buch der Vampire, dass nur eine Frau reinen Herzens den Vampir aufhalten kann, indem sie ihm aus freiem Willen ihr Blut zu trinken gibt und ihn so in den Sonnenaufgang lockt. Kurzum, der Plan gelingt und wie von Ellen gehofft, ist mit dem Ende des Vampirs auch die Pest besiegt. Meine beiden Gesprächspartner heute Abend sind die Kuratoren der Ausstellung und Herausgeber des Buches. Jürgen Müller und Frank Schmidt, herzlich willkommen auch Ihnen beiden. Beide vom Institut für Kunstgeschichte. Genau, Jürgen Müller ist Kunsthistoriker und seit 2002 Inhaber der Professur für mittlere und neuere Kunstgeschichte. Seine Forschungsschwerpunkte liegen auf der Kunst der frühen Neuzeit sowie der Foto- und Filmgeschichte. Frank Schmidt, seit 2016 wissenschaftlicher Mitarbeiter an selbiger Professur, widmet sich neben der Filmgeschichte auch der Druckgrafik, Genrekunst und der niederländischen Malerei der frühen Neuzeit. Ich freue mich sehr, dass Sie da sind.
Gerne.
Herr Müller, Nosferatu ist im Film der Übertrager der Pest, des Todbringenden, des Sinnbilds der Epidemie. Dabei hat er keine feststehende Gestalt, sondern kann sich verwandeln. Wie wird er dargestellt im Film?
Also mit der Figur des Vampirs ist dem Filmteam was ganz Außergewöhnliches gelungen, nämlich eine kinematografische Gestalt. Der Vampir zeichnet sich nicht nur durch diese vielen Bezüge auf Tiere aus. Sie haben die spitzen Ohren erwähnt, die an Fledermäuse erinnern, die spitzen Zähne, die an Ratten erinnern. Also der ist so eine Hybridgestalt, aber was der Murnau und das Team insgesamt macht, ist, die machen den ganz schnell und ganz langsam. Also das ist eine Figur, die sich im Film durch Zeitraffer und durch extreme Langsamkeit auszeichnet. Also der Vampir ist anders als wir Menschen in einer anderen, in einer eigenen Zeit. Und das ist was Besonderes, dass denen das gelungen ist, diese Vampirgestalt zu einer Filmfigur zu machen. Und deswegen ist er so berühmt geworden. Und in der Tat, würde ich sagen, mit der Gestalt des Vampirs steht und fällt der gesamte Film. Der Film ist sozusagen dominiert durch diese Gestalt und die unglaublich beeindruckend und beängstigend ist. Und das ist von Anfang an der Fall. Und ich würde sagen, deswegen ist das auch nach 100 Jahren immer noch ein derart überzeugender Film, weil die Vampirgestalt was Außergewöhnliches ist. Und die haben sich natürlich auch an kunsthistorischen Vorbildern bedient. Das wollen wir in der Ausstellung zeigen, wie sehr dieser Film abhängig ist von der fantastischen Grafik des 19. Jahrhunderts. Und das gilt natürlich insbesondere auch für die Gestalt des Vampirs. Und das ist sozusagen das Ziel der Ausstellung, wenn man so will, den Film in die Zeit des späten 19. Jahrhunderts auch zu vernetzen.
Das bringt mich zu der Frage, der Film ist 1922 gedreht und spielt im Jahr 1938. Also 1938.
Also spielt richtig. In der Biedermeierzeit, ja.
Genau. Welche Ängste wurden in dem Film angesprochen? Also welche sozialen Befürchtungen werden da aktiviert in den Menschen der damaligen Zeit?
Ja, also man muss dazu sagen, das ist natürlich kurz nach dem Ersten Weltkrieg. Also das ist natürlich, es gibt zur damaligen Zeit eine große Begeisterung in der frühen Weimarer Republik für Horror allgemein, für das Fantastische. Und gleichzeitig gibt es viele Kriegstraumata, die eine große Rolle spielen. Und all das findet sich in dem Film gewisserweise wieder. Also auch Albin Grau als einer der wichtigsten Beteiligten an dem Film, als Produzent und auch als Ausstatter, war selbst im Ersten Weltkrieg. Und es gibt Texte von ihm, wo er eben beschreibt, dass er eben selbst an der Ostfront bestimmte Mythen gehört hat, die mit diesen Vampirgeschöpfen zu tun haben. Also er entwirft da so eine eigene Mythologie für diesen Film und versucht das natürlich auch ein bisschen von Dracula abzulenken, ne, weil das natürlich eine Raubkopie ist. Also es ist natürlich kein originaler Stoff, aber er versucht das damit zu kreieren. Und gleichzeitig spielt es natürlich damit, dass der Vampir ein Eindringling ist. Das ist es sehr oft in Vampirfilmen, in Vampirstoffen. Aber dort trifft das eben in besonderem Maße zu, weil mit dem Vampir, anders als in Dracula, die Pest in diese kleine Stadt nach Wiesburg kommt und die Menschen eben an der Pest sterben mit diesem fremden Eindringling. Und insofern wurden da eben wirklich Ängste angesprochen, die damals eine Rolle gespielt haben. Es gibt einen Aufsatz von Jürgen Müller dazu, der sich auch damit beschäftigt. Und wo es eben darum geht, dass es eben auch Überfremdungsängste sind, die eine große Rolle spielen. Es gibt diese Angst vor Typhus, die eine große Rolle spielt. Und das wurde dann eben ausgelagert auf bestimmte Personen, mit denen man das verbunden hat. Und diese Vorurteile spielen da eben mit rein. Und das war für uns aber auch interessant, weil das natürlich Sachen sind, die jetzt in jüngerer Vergangenheit wieder eine Aktualisierung erfahren haben. Also gerade eben, dass man eine Krankheit eben externalisiert und sagt, die Ursachen für die Krankheiten liegen immer beim anderen, beim Fremden. Ja, und auch diese Angst vor der Überfremdung, das sind alles irgendwie aktuelle Tendenzen, die damals eine Rolle gespielt haben, die wir heute aber noch verstehen.
Sie haben es gerade schon angesprochen, also 1925 sollte der Film vernichtet werden, nach einem Urheberrechtsstreit. Der überlebte aber in unzähligen Schnittversionen. Sie haben Ihr Essay mit dem Titel überschrieben, Nosferatus Schatten zur Unsterblichkeit eines Phantoms. Die Unsterblichkeit begegnet uns ja hier in verschiedenen Ebenen. Ne? Also zum einen haben wir es mit einem Vampir zu tun, mit einem Unsterblichen. Dann ist der Film unsterblich, er sollte vernichtet werden. Gibt aber eben heute noch unzählige Schnittfassungen. Und in seiner Wirkung ist er auch unsterblich, er berührt uns immer noch. Wie schafft er das, der Film?
Also wie der Film auf uns wirkt, dazu muss man ihn sehen. Also das ist ja aber das Tolle, dass er noch funktioniert, wenn man ihn sieht. Also das geht jedem anders und jeder hat bestimmt einen anderen Zugang dazu. Aber eben genau diese Merkmale, die Jürgen Müller gerade beschrieben hat, sind eben ganz wichtig dafür, eben, dass diese Figur so unheimlich wirkungsvoll noch ist. Und eben anders als bei anderen Stummfilmen spielt da, glaube ich, auch die übrige Optik eine große Rolle. Also dass man versucht hat, an Originalschauplätzen zu drehen. Also nicht im Studio, wie zum Beispiel bei Dr. Caligari, sondern dass man in Wismar, in Lübeck gedreht hat, in der Hohen Tatra. Und diese Natureindrücke zusammen mit dieser Figur, also diese Welten, die da zusammenkommen, das spielt, glaube ich, eine ganz große Rolle für die Wirkung des Films. Und wenn man dann nochmal sagt, der Film ist unsterblich oder wurde eben nicht vernichtet, Dazu muss man sagen, der wurde sehr früh positiv rezipiert von Künstlerkreisen, vornehmlich von den Surrealisten, nicht nur in Frankreich, und hat eine sehr große Verehrung erfahren von dieser Künstlergruppierung. Es gibt auch Dokumente aus Tschechien, die das Gleiche belegen, also auch von tschechischen Surrealisten. Und da wurde eben dieses Albtraumhafte besonders gelobt, und dass eben der Horror, eben, der dort im Film gezeigt wird, dass es eben so eine Albtraumhaftigkeit hat, die man eben nur in diesem Film erfahren kann. Übrigens auch was Bela Balázs schon im Film gelobt hat, sehr früh. Ja? Ja, also, ja.
Ja, vielleicht noch, Filme müssen sich ja refinanzieren. Also, im Unterschied sozusagen zur, sagen wir mal, freien Kunst, ist ein Film immer auch eine Investition. Also, das heißt, dieser Film hat natürlich auch eine große Werbekampagne gehabt. Und unseres Erachtens hat sich der Albin Graut, der ja namentlich schon erwähnt wurde, der diese wirklich mit die schönsten expressionistischen Plakate entworfen hat, an einem großen Erfolg der Zeit orientiert, nämlich der erste Roman, der sozusagen erfolgreich durch die Werbekampagne lanciert wurde, war von Meyrink, der Golem. Und der Drehbuchautor von Nosferatu, Galen, hat auch für den Golem das Drehbuch geschrieben. Also die hatten mit dem Meyrink so eine Art Blaupause. Dieser Roman, wer den gelesen hat, weiß das, ist ein Roman, in dem wir dauernd sozusagen nicht wissen, ist das jetzt ein Traum, bin ich in der Wirklichkeit? Also da werden sozusagen diese Wach- und Traumzustände geöffnet füreinander. Und das haben die sich natürlich versucht, auf die Fahne zu schreiben für Nosferatu. Das wichtigste filmische Mittel in Nosferatu ist das Auf- und Abblenden. Und das bekommt eine ganz magische Wirkung. Also das ist immer so, als würde man gerade wach werden. Ja? Und das ist eine, wie soll ich sagen, geradezu hypnotische Wirkung der Filmbilder. Und das ist, glaube ich, ein ganz wichtiges strukturelles Element, warum der Film so intensiv ist. Ja? Weil der das schafft, wenn man so will, das immer zu konzentrieren. Und das ist so, als wäre man in einer Art Wachtraum, aber als könne man auch nicht aus diesem Traum weglaufen. Ja? Und das ist so eine albtraumhafte Wirkung. Herr Schmidt erwähnte diese Begeisterung der Surrealisten für diesen Film, die nicht nur die Bilder so toll fanden, sondern auch immer die Übersetzung der sozusagen der Zwischentitel. Ja? Das war für die wie so eine Art Anweisung. Ja? Jetzt jenseits der Brücke beginnen die Phantome zu kommen. Ja? Und das haben die unglaublich geschätzt. Die haben diesen Film ganz regelmäßig in einer großen Gruppe gesehen. Also wir würden sagen heute, das ist, als hätten die sich gemeinsam Rocky Horror Picture Show angeguckt. Das war für die ein richtiger Kultfilm. Und ich will jetzt sozusagen nochmal die Ebenen unterscheiden. Es gibt einerseits die Qualität der Filmbilder, abhängig davon, dass sie sich auf die bildende Kunst und auf bedeutende Vorbilder beziehen. Also etwa Goyas Caprichos, ja. Zweitens aber sozusagen eine ganz eigene, genuine Filmsprache, die in Zusammenarbeit all dieser drei, also Galen, Drehbuchautor, und Murnau, Regisseur, plus Albin Grau, Ausstatter, die haben das auf eine ganz kluge Weise sozusagen auf ein ganz hohes Niveau zu heben gewusst.
Sie haben jetzt gerade schon die Werbekampagne angesprochen, die ja auch dazu geführt hat, dass einfach diese Firma pleite gegangen ist. Ne? Habe ich das richtig verstanden? Ja. Vielleicht können Sie dazu auch noch was sagen. Wir haben ja hier im Hintergrund auch die Filmplakate aufgehängt. Wie war diese Kampagne angelegt und war also das was Übliches zu der damaligen Zeit?
In der extremen Weise nicht. Also diese Werbekampagne ist ein unglaublich übertriebenes Ereignis gewesen. Und es gibt in Filmzeitschriften der Weimarer Zeit satirische Texte über die Werbekampagne. Das ist allen aufgefallen, dass überall diese Plakate hingen. Und es gibt einen Text, wo beschrieben wird, dass jemand verrückt wird, weil er dauernd die Plakate aus Nosferatu sich anschauen muss.
Satirisch.
Satirisch, genau. So, aber ich würde sagen, eine Werbekampagne ist auch die Möglichkeit, wenn man so will, die Rezeption zu steuern. Das ist interessant bei dieser Werbekampagne. Also der Albin Grau, Herr Schmidt erwähnte das, hat zahlreiche Texte geschrieben, die in der Zeit des Ersten Weltkrieges spielen, wo der von Entlausungskommandos redet und wo immer diese große Angst bis Typhus beschworen wird. Also während und nach dem Ersten Weltkrieg gab es Millionen Typhus-Tote in Europa zu beklagen. Und insofern ist das wie so eine dreuende Gefahr, die man da immer hinzudenken muss. Und das war sozusagen natürlich auch in der tagesaktuellen Presse der Zeit, gab es immer diese Ängste, dass möglicherweise Einwanderer, die aus Osteuropa kommen, Typhus mitbringen. Also insofern hat dieser Film auch eine ganz aktuelle Ebene. Ja, und das ist entscheidend. Aber die Werbekampagne nochmal ist eine maximale Werbekampagne. Und das gilt aber auch für den Mayring. Ja, dieser Mayringsche Golem-Roman, der ist in extremer Weise beworben worden, so dass es damals schon Stimmen gab, die gesagt haben, das ist der erste Roman, der sozusagen durch die Werbung ein großer Erfolg geworden ist. Und daran haben die sich natürlich orientiert. Aber nochmal, warum, ist ja klar, weil dieser Film auch refinanziert werden musste. Die wollten nicht nur einen tollen Film machen, sondern die wollten auch einen, der sich an der Kasse sozusagen bewährt. Ja?
Ja, die dreuende Gefahr, die so uns fasziniert irgendwie. Ja. Ne? Sie schreiben in Ihrem Essay, Spinnennetz und Schattenbild, Nosferatu oder vom Schlaf der Vernunft. Sie schreiben, bestimmte Bilder provozieren für den Zuschauer eine ekstatische Erfahrung, mit der eine Entmachtung des Sehens einhergeht. Während wir die Welt des Sichtbaren in der Regel durch unsere Blicke beherrschen, erweisen hypnotische Bilder unsere Ohnmacht gegenüber dem Gesehenen. Was bedeutet das für diesen Film?
Ja, also erstmal diese Vorstellung des hypnotischen Bildes, die ist nicht von mir, sondern die ist von Luis Buñuel, also einem sehr berühmten surrealistischen Künstler. Der hat gesagt, der Film selber ist diese Form der Hypnose. Also das ist eine ganz kuriose Situation, wenn ich in einen dunklen Kinoraum gehe und die Projektion beginnt, dann ersetzt dieser Film sozusagen meine Wirklichkeit. Aber in Bezug auf Nosferatu würde ich denken, dass diese Vampirgestalt uns den Eindruck vermittelt, als wären wir bewegungslos. Also das ist immer in Auseinandersetzung mit dem Film, dass ich selber als Zuschauerin oder Zuschauer zum Opfer werde. Und zwar in einer Weise, dass ich gelähmt bin. Ja, also diese Bilder, die sind so, dass die mich sozusagen, meine Autonomie als Subjekt sozusagen in Frage stellen. Und das ist in dem Film was Besonderes, dass dieser Nosferatu immer so gezeigt wird, dass der in Türen, vor Fenstern, also der versperrt die Wege, das ist so, der zwingt mich in eine unterlegene Situation hinein. Und das würde ich sozusagen die hypnotische Qualität der Bilder nennen.
Und dann stellt sich mir die Frage, warum tun wir uns das an? Warum gucken wir uns sowas an? Herr Schmidt, haben Sie da eine Idee?
Das ist eine sehr, sehr schwierige Frage, warum wir Horrorfilme schauen. Also wahrscheinlich auch schwierig zu beantworten, also weil das natürlich irgendwie für jeden anders ist. Natürlich ist es eine Gefahr, die einmal oft auf der Leinwand da ist, aber die wir natürlich, wenn wir da wieder rausgehen, die dann sofort wieder verschwunden ist. Aber ich kann es Ihnen nicht beantworten für mich selbst. Ich kann es vielleicht für Nosferatu beantworten, wo da der Reiz noch immer liegt. Und da ist es tatsächlich eben diese Kreatur, die eben sich völlig irrational bewegt. Also das ist ein Merkmal, das wir tatsächlich noch bei heutigen Horrorfilmen haben, also dass sich Horrorgestalten anders bewegen, als wir es erwarten würden in dem Moment. Und damit geht ein gewisser Schrecken einher. Also dass wir nicht wissen, eben was passiert im nächsten Moment. Die Figur ist völlig langsam, sitzt einfach nur da, steht mit einmal, schnellt sie blitzschnell vor oder fängt an, sich in der Doppelbelichtung irgendwo anders hinzubewegen, durch Türen und Wände zu gehen. Und das alleine ist, glaube ich, für die damalige Zeit schon, war, glaube ich, optisch doch schon sehr eindrucksvoll für den Zuschauer. Und da muss man ja dazu sagen, es hat ja einen Grund dafür, dass diese Figur auch Eigenleben entwickelt hat. Also diese Figur hat sich ja abgekoppelt von dem Film. Wenn man irgendwie die amerikanische Populärkultur schaut, da ist der wiederbelebt worden unter ganz anderen Umständen. Da gab es nämlich in den 60er Jahren Fernsehausstrahlung von Nosferatu, von Schnittfassungen, die dort noch vorhanden waren. Und seitdem ist das noch eine ganz andere Kreatur da geworden, die für einen besonderen Horror steht. Also es gibt zum Beispiel eine Verfilmung von Brennen muss Salem, früher Stephen King Roman. Und da wird der Vampir im Film wie eine Art Nosferatu, also wie eine Art Urlaub dargestellt, obwohl das im Roman gar nicht so angelegt ist. Und das haben die Produzenten nur deshalb gemacht, damit die Vampirgestalt umso schrecklicher wirkt. Also daran sieht man, wie diese Figur noch in den 70er Jahren wahrgenommen wurde. Und in der gleichen Weise taucht er in Kinderserien auf, wie SpongeBob SquarePants. Also auch da gibt es eine eigene Nosferatu-Rubrik. Ja. Und es gibt viele andere Beispiele, wo eben der sich wirklich selbstständig gemacht hat und nochmal auftaucht. Das lenkt jetzt ein bisschen ab von der Frage, aber zeigt eben deutlich, dass gerade dieser Film und diese Figur eben so eine ganz besondere Qualität hat, die auch unabhängig vom Film funktioniert, was ganz schön ist.
Ich würde vielleicht noch ergänzen wollen, das ist jetzt natürlich aber eine große Metapher, dass Horrorfilme sowas wie Angstlust voraussetzen. Also die erlebe ich ganz intensiv. Wir haben jetzt im Gespräch schon viele Punkte berührt. Die Manipulation der Raumwahrnehmung, die ich im Film habe, also sozusagen die Verknappung von Raum, die Manipulation auch der Zeit. Also ich habe den Eindruck, ich kann nicht weglaufen. Das ist wie so eine Art, ich bin stillgestellt durch diesen Film. Ja? Und dann würde ich denken, diese Fähigkeit des Vampirs, an Orte zu gelangen, in Innenräume zu gelangen, die so von keinem normalen Menschen erreicht werden können. Und das alles zusammen schafft natürlich eine wahnsinnige, wie soll ich sagen, psychologische Stimmung. Und Herr Schmidt hat das gesagt, ich will das nur noch mal differenzieren. Es gibt im Film Angst und es gibt im Film Furcht. Also Angst ist die Grundstimmung. Aber Furcht ist sozusagen immer die Angst davor oder die Furcht davor, dass der zurückkommt. Also es gibt immer so eine Art latenter Bedrohung. Das zeichnet den Horrorfilm aus. Und ich würde sagen, wenn wir jetzt mal von dem Film Nosferatu weggehen, Horrorfilme haben in der Regel sehr einfache Geschichten. Also die sind nicht kompliziert. Aber die haben eine hohe präsentische Qualität der Bilder. Ja? Also das heißt, die Bilder sind das, was wir hypnotisch genannt haben, die sind so beeindruckend, dass ich mich gar nicht abwenden kann von diesen Bildern. Also ein Horrorfilm ist nicht plot-driven, sondern ein Horrorfilm ist ikonisch. Der ist sozusagen eine ganz besondere Bildlichkeit.
Ja, gerade die Bilder, die Sie jetzt ansprechen, Sie hatten es vorhin auch schon ganz kurz erwähnt, der Film nutzt kunsthistorische Vorbilder.
Ja.
Sie sagen oder Sie schreiben, nicht die Werke werden aufgerufen, sondern die Motive und deren Wirkung. Ich möchte trotzdem fragen, an welche Werke denken Sie?
Naja, ich habe den Goya schon erwähnt. Man kann natürlich auch an Füßli denken. Ich will diesen Satz, den Sie zitierte, aber doch noch ein bisschen erklären. Ich wollte damit sagen, die sind ja nicht unoriginell. Ja? Also diese Künstler im Film, die sozusagen sich auf kunsthistorische Vorbilder beziehen, die tun das ja nicht, weil die keine eigenen Ideen haben, sondern weil die souverän die Kunstgeschichte beurteilen können und wissen, welche Wirkung von Bildern ausgeht. Das ist das, was die interessiert. Also das ist jetzt nicht so eine Art Cocktail von Zitaten, sondern das ist eine genau kalkulierte Symphonie des Grauens, wenn ich das so sagen darf, die wichtige Bilder der Kunstgeschichte nimmt. Und wenn man sich jetzt fragt, wo ist das denn eigentlich her, dann würde man sagen, na klar, der erste richtige Albtraum der Kunstgeschichte sind Goyas Caprichos. Ja, das ist genau das. Also wenn Sie sich das anschauen, dann stellen Sie fest, dass diese Kompositionen ganz flächig sind. Das ist so, dass die Menschen in diesen Bildern sind wie Falter, die sozusagen mit einer Stecknadel festgeklebt sind, nicht weglaufen können. Das ist ein ganz schlimmer Eindruck von Bewegungslosigkeit, der da ist. Und das Zweite, wir hatten den Namen schon, sind die Illustrationen von Meyrings Golem durch Steiner Prag. Und da würde ich sagen, ist es so, dass die Illustrationen es schaffen, den Eindruck zu erwecken, als würde es permanent dunkler. Ja? Also das sind keine Bilder im Sinne von, ich stelle etwas Objektives dar, sondern das Licht ist auf der Flucht, das Licht wird von der Dunkelheit bedroht. Das ist Nosferatu ähnlich. Ja? Also sozusagen diese Übermacht der Dunkelheit im Sinne der Übermacht des Bösen, das ist denen auf eine besondere Weise gelungen. Aber Herr Schmidt hat auch noch zahlreiche interessante Bilder gefunden, über die wir vielleicht noch reden müssen.
Also wir haben auch Bilder gefunden, da wo wir sie gar nicht erwartet haben. Also dass man wirklich, ich will damit sagen, es gibt eben nicht nur ganz bekannte Künstler wie Kubin oder Goya, sondern es gibt eben auch so Personen wie Franz Sedlacek oder Stefan Egeler, die vielleicht nicht in jedem Begriff sind, aber die auch eine große Rolle spielen für den Film, weil mitunter wirklich Kompositionen 1:1 übernommen wurden. Also es gibt eben doch diese 1:1 Übernahmen, weil eben, wenn Bilder besonders toll funktionieren, es gibt zum Beispiel einen langen Zug mit Särgen, mit Sargträgern in dem Film, und das findet man 1:1 in der Radierung von Stefan Eggeler, wieder eine Radierserie, die sich mit der Pest beschäftigt übrigens, also da ist die Anlehnung auch deutlich. Und wenn man vielleicht nochmal versucht zu erklären, wenn man vielleicht ein Stück rauszoomt, warum machen die das, kann man vielleicht auch sagen, der Film ist ja damals auch darum bemüht, seriöser zu werden, also so ein bisschen akzeptiert zu werden. Also sind die Macher auch damit beschäftigt, den Film seriös zu machen. Und Albin Krau macht das in dem Artikel 1921, in dem er sagt, er möchte einen Film der Intellektuellen kreieren. Und das möchte er eben mit Kunstwerken wie zum Beispiel von Felicien Robs oder E.T.A. Hoffmann. Also er bezieht sich dann konkret auf Vorbilder. Und insofern ist es naheliegend, irgendwie nach diesen Werken zu suchen und eben zu sagen, ja, da ist ein Goya drin. Und das, wenn man das nebeneinander stellt, das macht der Katalog auf sehr schöne Weise und findet dafür auch grafisch, also eine wundervolle Entsprechung. Also da muss man auch Herrn Steurer als Gestalter einfach loben, weil er versucht hat, irgendwie das Filmische auch ins Grafische zu übersetzen. Und diese grafischen Gestaltungsmittel des Films finden sich ja schon auf dem Cover wieder. Und das setzt sich im Katalog fort. Und da war es selbst für mich jetzt überraschend, im Katalog zu sehen, wie das zusammenkommt und wie frappant die Ähnlichkeit dann doch an manchen Stellen ist, mehr als man selber erwartet hat. Das ist dann irgendwie toll zu sehen.
Vielleicht kann man noch ergänzen, das Originaldrehbuch befindet sich ja in Paris. Das ist über Lotte Eisner in die französische Kinemathek gelangt. Und das ist das Arbeitsdrehbuch, mit dem Murnau den Dreh sozusagen durchgeführt hat. Und er schreibt einmal an den Rand, sozusagen, dass er einen bestimmten Schüler von Caspar David Friedrich, Kersting heißt er, verwenden will. Und in der Tat gibt es ein Gemälde, was dem dieser Einstellung zugrunde liegt. Aber, Herr Schmidt erwähnte das, es gibt nicht nur einen einzigen sozusagen Beitragenden, sondern Albin Grau, Murnau und Galen gleichermaßen werden sozusagen diesen Film durch interessante Ideen bereichert haben. Also wir gehen in dem Katalog auch ein bisschen davon weg, dass das nur der Film von Murnau ist, sondern wir wollen diesem Albin Grau und eben auch Galen, der wirklich das Drehbuch geschrieben hat und in diesem Text, also der Grau schreibt das auch, dass es ihm gelungen ist, den Regisseur plus den Drehbuchautor so zusammenzubringen, dass die beide voneinander für den Film profitiert haben. Ja, und sieht das als besondere Leistung an. Und das ist auch so. Also ich will sagen, das ist ein Film, an dem drei interessante Künstler beteiligt sind und nicht nur einer, als hätte der sozusagen alles sich alleine ausgedacht. Das ist ja eine ganz irrwitzige Vorstellung. Ein Film ist immer ein kollektives Ereignis.
Ich habe jetzt noch eine ganz kurze und schwierige Frage an Sie beide. Ja. Sie haben ja sich jetzt viel mit Nosferatu beschäftigt, die Ausstellung vorbereitet, den Katalog vorbereitet. Vielleicht gibt es Irrtümer oder Klischees oder eine besondere Erkenntnis, die Sie jetzt in Ihrer Vorbereitung erlangt haben.
Willst du anfangen?
Also eine Erkenntnis ist tatsächlich, wir haben jetzt den Nachlass von Albin Grau auch gesichtet, wirklich zu sehen, wie genau der sich an Vorbildern orientiert hat. Und das war für mich jetzt überraschend zu sehen, wie der auch Jahre nach dem Film, Jahrzehnte nach dem Film, noch Kompositionen von Kubin übernimmt, also dass er so stark von dem beeinflusst ist. Und eine andere Überraschung ist, selbst nochmal den Film ja immer wieder und wieder zu sehen. Und wirklich Dinge neu zu entdecken, die man nie für möglich gehalten hätte, also wirklich auch in der Gestaltung und dann auf Dinge zu stoßen, die man nicht erwartet hätte. Also das war jetzt für mich persönlich überraschend. Ja,
ja, für mich war es so, ich habe 1999 schon mal einen Aufsatz darüber geschrieben und habe damals natürlich die politische Lesart besonders stark gemacht und ich würde sagen, jetzt in der Zusammenarbeit mit Kyliki Zacharias, mit Frank Schmidt, würde ich sagen, haben wir so eine Art Reset-Knopf gedrückt und haben nochmal alles uns genauer angeschaut. Und ich würde sagen, ich wäre jetzt mittlerweile doch geneigt zu sagen, der Film hat mehrere Deutungsmöglichkeiten. Und die politische, die ich damals aufgezeigt habe, ist eine wichtige, aber nicht die einzige. Ja, also insofern würde ich sagen, hat mir diese Ausstellungsvorbereitung die Chance gegeben, mich selber nochmal ein bisschen zu relativieren. Und die eigenen Sachen nochmal, wenn man so will, als mögliche, aber nicht nur alleinige, richtige zu sehen. Ja.
Ja, vielen Dank. Gerne. Ich danke Ihnen beiden ganz herzlich für das Gespräch. Die Ausstellung wird vom 16. Dezember bis zum 23. April in der Sammlung Scharf-Gerstenberg der Staatlichen Museen Berlin zu sehen sein. Eine restaurierte Fassung des Films wird übrigens mehrmals täglich in der Ausstellung gezeigt. Das ist richtig, ne? Genau, das Buch Phantome der Nacht, 100 Jahre Nosferatu, erscheint im Dezember. Hier sieht es so aus, als wäre es schon fertig, ist es aber nicht. Es kostet 48 Euro und kann ab sofort vorbestellt werden. Im Verlag bei uns oder im Buchhandel. Ja, wir hoffen, wir konnten Sie ein bisschen neugierig machen auf Buch und Ausstellung und wünschen Ihnen noch einen schönen Abend und einen wunderbaren Bücherherbst mit vielen Inspirationen. Vielen Dank.
Das war Der Salon, ein Podcast von Sandstein Kultur.